DW Menschen und Märkte.
Zwei Seelen in einer Brust. Die Europäische Zentralbank übernimmt ab morgen auch die Bankenaufsicht. Harter Wettbewerb in der Luftfahrtbranche, doch Ryanair liefert gute Zahlen ab. Täglich bis zu 1 Million Attacken auf das Netz der Telekom. In Bonn beraten 180 Experten über Cybersicherheit. Und schließlich Günther Oettinger, was sich der neue Digitalkommissar der Europäischen Union in Sachen Datenschutz vorgenommen hat. Willkommen zu unserem Wirtschaftspodcast, zu dem Sie Rolf Wenkel herzlich begrüßt. Nachdem die Europäische Zentralbank die Großbanken der Eurozone in einem Stresstest auf Herz und Nieren geprüft hat, kann sie nun am morgigen Dienstag mit der Aufsicht über diese Banken beginnen. Dass die Aufsicht bei der EZB in Frankfurt angesiedelt ist, ist ein Kompromiss zwischen Deutschland und Frankreich. Und der birgt von Anfang an Interessenkonflikte. Ein Hintergrund von Zhang Danhong.
Der Sommer 2012 war sicherlich keine erquickende Zeit für Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit dem Einzug des Sozialisten François Hollande in den Élysée-Palast war die deutsch-französische Eintracht in der Euro-Krise erstmal Geschichte. Hollande sah in den von der Bundesregierung verhassten Eurobonds die einzige Lösung der Krise und verbündete sich mit Rom und Madrid. Mit Spanien drohte zum ersten Mal eine große Volkswirtschaft in der Eurozone die Pleite. Die lasche Bankenaufsicht dort hat zu lange die Probleme der Banken vertuscht. An den Finanzmärkten wurde gegen den Euro gewettet, was das Zeug hielt. Frau Merkel blieb standhaft. Die Eurobonds werde es nicht geben, solange sie lebe. Auf dem Gipfel Ende Juni 2012 war die Rede dann nicht mehr von den Eurobonds, die Schulden in der Eurozone vergemeinschaftet hätten. Geboren wurde die Bankenunion. Sie soll den Teufelskreis zwischen Bankenkrisen und Staatenkrisen durchbrechen, indem Bankenaufsicht, Abwicklung und Einlagensicherung auf europäischer Ebene gestellt werden. Für viele deutsche Ökonomen war sie desselben Geisteskind wie die Eurobonds, bloß mit einem anderen Namen. Den Beweis sahen sie in dem Gipfelbeschluss, dass der Euro-Rettungsfonds ESM Banken direkt unter die Arme greifen darf, sobald die europäische Bankenaufsicht unter Beteiligung der EZB installiert wird. Mit anderen Worten, europäische Steuerzahler dürfen und müssen womöglich die Schulden maroder Banken übernehmen. Die weitere Entwicklung bestätigte solche Befürchtungen. Im September 2012 stellte der Kommissionspräsident Barroso den von Frankreich unterstützten Plan zur Gründung der Bankenunion vor. Demnach sollte die Europäische Zentralbank bereits ab Anfang 2013 die Aufsicht über die Banken übernehmen, die ESM-Hilfen beantragen. Ab Juli 2013 sollte die EZB dann alle 6.000 Banken der Eurozone beaufsichtigen. Diesen offenbar unrealistischen Plan lehnte die Bundesregierung ab. Zweifel hegen deutsche Ökonomen auch, ob die EZB überhaupt der richtige Aufseher ist.
Also erstens hat die EZB gar kein Mandat dazu. In den europäischen Verträgen steht drin, dass sie nur in besonderen Fällen die Bankenaufsicht ausüben kann, aber nicht die allgemeine Bankenaufsicht. Das Zweite ist, es gibt natürlich Interessenkonflikte zwischen der Geldpolitik und der Bankenaufsicht,
sagt Bankenprofessor Thomas Hartmann-Wenders von der Universität Köln. Kann die EZB einer nicht mehr lebensfähigen Bank ernsthaft die Schließung empfehlen, wenn sie andererseits die Finanzstabilität dadurch gefährdet sieht? Wird sie wegen Inflationsgefahr den Leitzins anheben, wohl wissend, dass die von ihr überwachten Banken den Schritt schwer verkraften würden? Auch die Bundesregierung teilte solche Bedenken und drängte auf die strikte Trennung zwischen den beiden Bereichen innerhalb der EZB. Finanzminister Schäuble sprach von einer chinesischen Mauer, die zwischen Geldpolitik und Aufsicht hochgezogen werden soll. Was das Anzapfen des ESM-Geldes anbetraf, wollte Schäuble nichts mehr von den Gipfelbeschlüssen im Sommer 2012 wissen. Der ESM sei nicht für Altlasten verantwortlich, sondern nur für zukünftige Bankenkrisen. Der Traum von Madrid, spanische Banken auf allgemeine Kosten zu sanieren, platzte. Das Tauziehen um die Bankenaufsicht ging weiter. Während Frankreich aufs Tempo drückte, gab Deutschland den anderen Euro-Ländern das Gefühl, auf Zeit zu spielen. Der Starttermin für die Bankenaufsicht wurde immer wieder verschoben. Schließlich einigte man sich vor einem Jahr auf den 4. November 2014. Die Leitung für die Aufsicht übernimmt die Französin Danielle Nouilly, während sich Deutschland in dem Punkt durchgesetzt hat, dass die EZB nicht für alle 6000 Banken in der Eurozone, sondern nur für die größten 120 Verantwortung tragen soll. Das heißt, dass die deutschen Sparkassen und Volksbanken weiterhin unter der nationalen Aufsicht stehen. Für Elke König, Chefin der deutschen Finanzaufsicht BaFin, hat der Start der EZB-Aufsicht dennoch große Auswirkungen auf ihre Behörde.
Wir werden ab November in einem Netzwerk arbeiten, in dem die EZB mit ihren Mitarbeitern die Aufsichtsverantwortung trägt für diese Banken.
Mit anderen Worten, EZB und nationale Aufsicht arbeiten in Zukunft im Idealfall Hand in Hand. Kein Problem kann dann unter den Teppich gekehrt werden. Doch dass die EZB in jedem Fall eine strenge Aufseherin sein wird, daran hat auch König ihren Zweifel und nennt als Beispiel das bereits gestartete EZB-Programm zur bevorzugten Behandlung der Banken, die Kredite an die reale Wirtschaft vergeben.
Wenn man dieses fördert, hat man vielleicht im Einzelfall mal ein Problem, wenn man einer Bank sagt, sie hat sehr viele schlechte Kredite auf der Bilanz.
Langfristig könnte man sich von daher auch wieder eine Loslösung der Bankenaufsicht aus der Europäischen Zentralbank wünschen, sagt die BaFin-Chefin.
Und sie ist nicht die Einzige, die sich eine komplette Trennung der beiden Institutionen gewünscht hätte. Das war ein Beitrag von Zhang Danhong. Nächstes Thema, das Jammern in der Luftfahrtbranche. Das beherrschen die großen Carrier nach allen Regeln der Kunst, so stöhnt Air France KLM über eine 500 Millionen Euro, die der Pilotenstreik in Frankreich gekostet hat. Die Lufthansa ist zwar bei den Pilotenstreiks relativ glimpflich davongekommen, aber sie halbiert trotzdem ihre Gewinnprognose wegen, so wörtlich, der absehbaren Eintrübung der Konjunktur und wettbewerbsbedingt sinkender Durchschnittserlöse. Das nenne ich Wirtschaftslyrik. Anders jedenfalls kann das der irische Billigflieger Ryanair. Der hat jetzt gute Zahlen vorgelegt. Aus London, Stephanie Pieper.
Das Erfolgsrezept des lautstarken Ryanair-Chefs: Wir verbessern den Service bei weiterhin niedrigen Preisen. So einfach ist das. Mit diesen Worten kommentierte Michael O'Leary heute die Ergebnisse seines Unternehmens für das erste Halbjahr. 4% plus bei den Passagieren, 9% plus beim Umsatz und 32% plus beim Gewinn. Und auch im traditionell schwächeren Winterhalbjahr würden nach jetzigem Buchungsstand 2 Millionen Passagiere mehr mit Ryanair fliegen als bislang erwartet. Deshalb rechnet die Fluggesellschaft nunmehr mit einem Gewinn von bis zu 770 Millionen Euro im gesamten Geschäftsjahr. Deutlich mehr als bisher und deutlich über den Schätzungen von Analysten. Ryanair schraubt damit bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognose nach oben. Die irische Billig-Airline will ihren Kundenstamm erweitern und zunehmend Familien und ältere Menschen ansprechen. Deshalb hatte Ryanair kürzlich eine Initiative gestartet, um kundenfreundlicher zu werden und im Sommer mehr als 50 neue Strecken angeboten. Zugleich sagte O'Leary den etablierten Fluggesellschaften in Europa weiter den Kampf an. Nachdem die Ticketpreise in der Sommersaison um etwa 5% auf durchschnittlich 54 Euro gestiegen sind, sollen sie nun um bis zu 8% sinken. Das Ziel ist, auf den europäischen Kurzstrecken weiter zu wachsen. Ryanair hat für die kommenden 10 Jahre 200 neue Boeing-Maschinen bestellt, die mehr Sitze haben und den Passagieren zugleich mehr Beinfreiheit bieten sollen. Damit wird die Konkurrenzsituation sowohl für die deutsche Lufthansa als auch für Air France KLM nicht einfacher. Beide hatten in den vergangenen Wochen eingestehen müssen, in diesem Jahr weniger Gewinn zu machen als bislang kalkuliert. Die geplante Gründung eigener Billigableger der einstigen Platzhirsche ist überdies von Protesten der Gewerkschaften und Streiks begleitet. Besser ergeht es momentan AIG, denn die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia hat ihre Kosten bereits deutlich gesenkt und in Vueling eine eigene Low-Cost-Airline im Konzern.
Die internationale Sicherheitskonferenz, die seit 1963 immer in München tagt, und die Deutsche Telekom veranstalten zurzeit in Bonn die dritte Konferenz zur Sicherheit in der Informationstechnik, zu Deutsch auch Cyber Security Summit. Sicherheitslücken in Computersystemen sind nicht erst seit heute ein Problem. Angreifer können in Unternehmensnetze eindringen und Informationen klauen oder manipulieren. In Bonn suchen rund 180 Experten derzeit Antworten auf diese Gefahren. Jörg Sauerwein berichtet.
Es herrscht Krieg, und zwar nicht nur in vielen Ländern, sondern auch im Internet. Das ist eine der Grundbotschaften auf dem dritten Cyber Security Summit in Bonn. Rund 180 Experten von EU, NATO, US-Regierung und international führenden Unternehmen diskutieren, wie man sich gegen diesen Krieg wappnen kann. Die Palette reicht von der ganz normalen Kriminalität und Wirtschaftsspionage, bei der es einfach um Geld geht, bis hin zu den tatsächlichen politischen Kriegen, die schon länger auch im Internet geführt werden, erklärt Wolfgang Ischinger, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, die das Summit gemeinsam mit der Deutschen Telekom veranstaltet.
Die Risiken und Nebenwirkungen im Cyberspace sind nicht kleiner geworden, sondern weiter gewachsen. Genauso übrigens wie die Chancen und Möglichkeiten für den Verbraucher, genauso wie für den CEO oder für den Wirtschafts-, Innen- oder Verteidigungsminister.
Die Ereignisse in der Ukraine hätten gezeigt, dass Krieg als politisches Mittel wieder Einzug in Europa gehalten habe, so Ischinger. Und viele aktuelle Konflikte seien längst auch schon im Internet angekommen. Besonders deutlich werde das angesichts der Kämpfer des Islamischen Staates.
Die rücken ja nicht nur auf dem Boden vor mit ihren Waffen, sondern sie rekrutieren ihren ganzen Nachwuchs und ihren Nachschub übers Netz. Das meinen wir, wenn wir von Hybrid Warfare sprechen. Ohne engste Zusammenarbeit mit Industrie und Forschung werden unsere Regierungen diesen neuen Herausforderungen nicht gewachsen sein.
Angesichts dieser Kriegsschauplätze im Internet auf ganz unterschiedlichen Ebenen brauche es auch im Netz so etwas wie ein transatlantisches Verteidigungsbündnis, sagte Telekom-Vorstandschef Tim Höttges. Vernetzung zwischen Europa und Amerika sei beim Thema Sicherheit ausgesprochen wichtig, adressierte er seine Hoffnung an die Summit-Teilnehmer.
Vor allem hoffe ich, dass sie auch ein Netzwerk bilden, weil nur wenn wir zusammenarbeiten, eine Art NATO für Datensicherheit entsprechend über unsere Grenzen hinweg schaffen, wird es uns gelingen, die Attacken auf unsere Infrastrukturen und auf unsere Daten zukünftig noch besser in den Griff zu kriegen.
Manche mehr, manche weniger, aber betroffen sind beim Thema Internetsicherheit alle, so die Botschaft des Summits. Denn neben den Kriegen gehe es auch um ganz einfache Kriminalität. Von Phishing über Wirtschaftsspionage bis hin zur Erpressung könne Internetkriminalität jeden treffen. 9 von 10 deutschen Firmen beispielsweise hätten im Jahr 2014 Angriffe von außen registriert, so Telekom-Chef Höttges. Die Folgen sind enorm.
Der weltweite Schaden durch Cyberkriminalität im Jahr 2013 wird auf ungefähr 575 Milliarden Dollar geschätzt. So das Center for Strategic and International Studies im Juni 2014.
Und diese Schäden werden weiter ansteigen, wenn das Thema nicht nur noch stärker ins Bewusstsein rückt, sondern auch von der Privatperson über Unternehmen bis zu Staaten mehr getan wird. Daran wollen auch die Experten beim Cyber Security Summit arbeiten. Eine schnelle Lösung werde es hier aber leider nicht geben, so die Fachleute.
Eine schnelle Antwort haben die Experten also nicht. Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr ein IT-Sicherheitsgesetz beschließen, das unter anderem eine Meldepflicht vorsieht für Unternehmen, die Opfer einer Cyberattacke geworden sind. So ziemlich alle Experten auf dem Bonner Kongress fordern übrigens eine europäische Datenschutzverordnung, damit für alle Unternehmen, auch die außerhalb Europas, die EU-Bürgern Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel Google, die gleichen Vorgaben gelten. Und das ist dann Sache von Günther Oettinger, der von Energie jetzt schnell auf Internet umlernen muss, denn er ist ab heute Digitalkommissar der Europäischen Union.
In der Nacht zu Freitag erst, quasi kurz vor Schluss seiner Zeit als Energiekommissar, hatte Günther Oettinger noch einmal seinen großen Auftritt. Unter seiner Vermittlung einigten sich die Ukraine und Russland darauf, wie es mit der Gasversorgung im Winter weitergehen soll. Wochenlang hatten sie darum gerungen. Nun also nicht mehr Kommissar für Energie, sondern für digitale Wirtschaft und Gesellschaft.
Ich bin noch im Trainingslager, will mich fit machen mit meinem Team, um im nächsten Jahr die Aufholjagd zu beginnen.
Kokettiert der gebürtige Schwabe. Doch Oettinger ist eben hier in Brüssel auch dafür bekannt, dass er sich schnell einarbeitet, sich in seine Sache richtig reinhängt. Und so wird schon bei Nachfrage klar, dass der 61-Jährige kaum bis Januar brauchen wird, um sich seine wichtigsten Positionen als neuer Digitalkommissar zu erarbeiten.
Datenschutz geht nur europäisch. Wenn wir 28 fragmentierte Datenschutzrechte in Europa haben, dann werden sich die Nutzer den Standard aussuchen, der den schlechtesten Standard bietet.
Macht Oettinger klar, endlich habe das auch die Bundesregierung begriffen. Ganz ähnlich seine Position beim Urheberrecht. Geistiges Eigentum im Netz sei zu schützen, unterstreicht er. Wollten Firmen wie Google das nutzen, sollten sie bezahlen müssen. Spätestens 2016 will er einen entsprechenden Gesetzentwurf für ganz Europa vorlegen. Und noch auf einem anderen Feld plant Oettinger offenbar, sich mit dem Internetriesen Google anzulegen, beim sogenannten Recht auf Vergessen.
Wir müssen erreichen, dass Daten über den Menschen, aber auch über Firmen, die irgendwo gespeichert sind, einsehbar sind. Jeder muss nachfragen dürfen, was über ihn irgendwo gespeichert ist. Muss dann auch die Möglichkeit haben, dass dies gelöscht wird.
Eindeutig auch die Position des neuen Digitalkommissars beim Thema Netzneutralität, also wie schnell jeder von uns im Internet surfen kann und ob etwa diejenigen, die deutlich mehr Geld auf den Tisch legen, auch deutlich schneller auf der Datenautobahn vorankommen können.
Der Netzeigentümer und Betreiber muss alle gleich behandeln, den Großen und den Kleinen, den Finanzstarken und den Finanzschwächeren. Es kann Ausnahmen geben und diese Ausnahmen will ich definieren. Die müssen streng im öffentlichen Interesse sein.
Nachgearbeitet hat Oettinger in den letzten Wochen, denn seine Anhörung vor dem Europäischen Parlament empfanden viele Parlamentarier nicht gerade als Sternstunde, auch wenn es zunächst gut klang.
Dass sich in letzter Zeit öffentlich die Klagen mehren über Nacktfotos von Promis, die Selfies gemacht haben, darf doch wohl nicht wahr sein. Wenn jemand so blöd ist und als Promi ein Nacktfoto von sich selbst macht und ins Netz stellt, hat er nicht von uns zu erwarten, dass wir ihn schützen. Also vor Dummheit kann man die Menschen auch nicht oder nur eingeschränkt bewahren.
Ganz so einfach war es am Ende zwar nicht. Die Fotos waren aus einer passwortgeschützten Cloud gestohlen worden. Das musste inzwischen auch Oettinger einräumen. Viel wichtiger ist ihm aber vor allem eines, wie er sagt. Er will kein bequemer, kein biegsamer Internetkommissar sein. Weder für die Nutzer noch für die Industrie.
Günther Oettinger, die europäische Allzweckwaffe, ist ab heute der Digitalkommissar der Europäischen Union. Das war ein Beitrag von Malte Pieper aus Brüssel und das war es auch in unserem Podcast am Montag. In der Technik war Lennart Lippold, am Mikrofon war Rolf Wenkel und der sagt Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.